Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Fange immer bei den Griechen an, das ist ein uralter Trick für Redenschreiber. Wir machen es heute noch gründlicher und fangen mit der Steinzeit an, beim Neandertaler. Mit seiner kräftigen Statur beherrscht er jetzt spektakulär den Eingangsbereich des neu gestalteten Bonner LVR-Landesmuseums. Dazu noch Schönberg, inszeniert von Barry Kosky an seiner komischen Oper Berlin. Wir besprechen ein prämiertes Filmdrama aus den USA über einen schwangeren Teenager. Niemals selten, manchmal immer, heißt es, kommt heute in die Kinos. Und es geht um Kunstwerke von Menschen mit Behinderung, ausgezeichnet und präsentiert im Münchner Haus der Kunst. Zuerst aber zu einem Urmenschen-Original, dem Neandertaler. Seine 16 weltberühmten Schädel und Knochenstücke sind mehr als 40.000 Jahre alt. Sie liegen seit bald 150 Jahren in Bonn. Gefunden hatten sie vorher Steinbrucharbeiter im Neandertal bei Mettmann. Das LVR-Landesmuseum war lange geschlossen. Der erste Umbauabschnitt kostete 7,5 Millionen Euro. Seit heute kann das Publikum wieder rein. Und als erstes und auch erstmals in der Geschichte des Landesmuseums stoßen Besucher gleich zu Beginn in einer Rotunde auf einen gläsernen Schneewittchensarg mit den Skelettteilen und dahinter auf die Vollkörperrekonstruktion, erschaffen durch die französische Künstlerin Elisabeth Denesse. Der Neandertaler mit Haut, Haar, Fellkleid und Speer. Ein halbes Forscherleben lang hat sich der Archäologe und Urgeschichtler am Bonner LVR-Landesmuseum Ralf Schmitz mit seinem Neandertaler befasst. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wenn er diesen Urmenschen porträtieren soll, wie hat er denn ausgesehen?
Der Neandertaler war als erwachsener Mann etwa 1,70 Meter groß, von untersetzter Statur und extrem kräftig. Ja, also wenn man sich die Muskeln eines Neandertalers anschaut, eines ganz durchschnittlichen Neandertalers, der würde also einen heutigen Leichtathleten locker in die Tasche stecken, von der Kraft und von der Dynamik her. Die waren halt darauf angewiesen, mit ihren starken, massiven Körpern in der eiszeitlichen Umwelt klarzukommen. Wenn wir uns den Neandertaler anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Er würde schon etwas auffallen, selbst wenn man ihn in moderne Kleidung stecken würde. Einmal seine gedrungene, massige Gestalt, aber dann auch das Gesicht mit einer doch recht großen Nase, einer vorspringenden Mund-Nasen-Region, dann die fliehende Stirn mit den kräftigen Überaugenbögen, die besonders bei den Neandertaler-Männern kräftig ausgeprägt sind. Das ist schon ein richtig kerniger Steinzeitler.
Die französische Künstlerin Elisabeth Denesse, die hat ihm jetzt auch sogar Augenfarben verpasst und einen Vollbart?
Es ist so, dass wir natürlich hier im Bereich zwischen Forschung und künstlerischer Freiheit uns bewegen. Wir haben hier vom Haus aus einen sehr engen Dialog mit Frau Denesse geführt und haben sie auch ein Stück weit freilaufen lassen, wo sie Lücken der Erkenntnis mit künstlerischer Inspiration gefüllt hat. Zum Beispiel der Bart. Es kann sein, dass er einen Bart hatte, vielleicht hatte er den aber auch kurz getragen. Das sind Dinge, die wissen wir einfach nicht. Aber wenn wir in den Bereich der Augenfarbe gehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass vor rund 45.000 Jahren der Neandertaler eine Augenfarbe hatte, die vielleicht eher bräunlich oder grünlich war. Viele Neandertaler-Rekonstruktionen gibt es auch, die haben dann blaue Augen, aber blaue Augen waren zu der Zeit von der Evolution noch gar nicht erfunden. Wenn wir sein Gesicht anschauen, dann ist es wirklich sehr wissenschaftlich. In dem Sinne, wir haben ja die Schädelfragmente aus dem Neandertal, die anpassenden Stücke aus meinen Nachgrabungen, das ist am Computer virtuell zusammengebaut worden, dann gab es also einen virtuellen Schädel. Der ist 3D geprintet worden und darüber ist dann mit gerichtsmedizinischen Verfahren ein Gesicht modelliert worden. Und da bin ich sehr stark davon überzeugt, dass es nah an der Wirklichkeit ist. Das ist ein typisches Neandertaler-Gesicht aus der letzten Eiszeit, wo auch Knochenstücke von ihm mit verbaut worden sind, virtuell.
Und er steht bei Ihnen jetzt aufrecht und blickt auf diesen Sarg, den gläsernen. Wie hat sich's denn gewandelt, auch seit Ihrer letzten Präsentation 2010? Da hatte er ja auch schon sehr viel neuzeitliche Züge, sage ich mal. Der kam uns nahe. Der keulenschwingende Grobian, das war er ja mal. Aber inzwischen haben Sie da was Schöngeistiges in ihm entdecken können?
Es ist so, dass Neandertaler ja nun hochintelligente Eiszeitjäger waren, die perfekt angepasst waren an ihre Umwelt, die Jagdstrategien hatten, vorausschauende Ernährungsstrategien hatten. Und diese Menschen haben es verstanden, sich vernünftig zu kleiden, sich gegen die Kälte zu schützen. Sie benutzten regelhaft das Feuer, das sie auch entzünden konnten. Und wenn ich in den Bereich der Steingeräte gehe, das ist ja nun eine Fundgattung, da haben wir ganz besonders viel davon. Viele Steingeräte der Neandertaler sind ganz symmetrisch und ganz fein und ästhetisch gearbeitet, obwohl man das mit einem viel einfacheren Gerät auch machen könnte, die gleiche Tätigkeit. Neandertaler wollten schöne Geräte haben. Neandertaler hatten auch dreidimensionales Vorstellungsvermögen, sonst hätten sie diese wundervollen Geräte nicht in der Form herstellen können. Sie hatten vorher im Kopf, was sie wollten, und dann haben sie das Material ihren Fertigkeiten unterworfen und haben diese wundervollen Geräte hergestellt, die wir heute im Museum ausstellen. Und da bin ich gedanklich ganz weit entfernt von einem keulenschwingenden Grobian. Die Frage ist, ob Neandertaler anders gedacht haben, weniger symbolhaft gedacht haben. Das ist eine große Frage der Forschung, die bis auf den heutigen Tag nicht abschließend beantwortet ist.
Der Archäologe Ralf Schmitz mit Neuem vom Neandertaler, jetzt erstmals ganz prominent am Eingang des Bonner LVR Landesmuseums ausgestellt. Opa pendelt wegen Corona zurzeit zwischen großen Besetzungen mit entsprechend komplizierten Hygienekonzepten und eingedampften kammermusikalischen Produktionen. Vor anderthalb Wochen noch inszenierte Regisseur Barry Kosky die Riesenoper Boris Godunow in Zürich mit großem technischem Bahnhof. Gestern nun an seiner komischen Oper Berlin das Gegenteil. 5 Musiker plus Dirigent im Graben, eine Solistin auf der fast leeren Bühne. Arnold Schönbergs Melodram Pierrot Linéaire, interpretiert von der Schauspielerin und Sängerin Dagmar Manzel. In Operettenproduktionen immer ein Garant für ein volles Haus, wie sie gestern ankam aus Berlin, Uwe Friedrich.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont.
Die Bühne der komischen Oper ist leer. Nur ein Bett hat Dagmar Manzel von der Brandmauer an die Rampe gezogen, legt sich hinein, steht nochmal auf, weil sie ganz hinten ein Kopfkissen vergessen hat, legt sich wieder ins Bett. Dann erst beginnt Arnold Schönbergs Pierrot Linéaire, jene 3x7 Gedichte, das Melodram, das einst für eine Diseuse geschrieben wurde und an dem schon so viele Opernsängerinnen gescheitert sind, weil die genau notierten Tonverläufe eben nicht gesungen werden dürfen, jedenfalls nicht so wie eine Oper. Dagmar Manzel kann das. Die operettenerprobte Schauspielerin wechselt die Klangfarben und Tonfälle virtuos, ist mal melancholisch, dann wieder sarkastisch, verführerisch oder schroff abweisend. Wenn sich der Pierrot ausgerechnet in seine Heimat Bergamo zurücksehnt und dorthin rudert, mag man im Publikum auch mal wieder an Corona und Covid denken, muss es aber nicht. Denn dieser Abend ist nicht die Antwort der komischen Oper auf die Pandemie, das wird der regieführende Intendant Barry Kosky hinterher ausdrücklich betonen. Gedacht war das zunächst als Kammerproduktion im kleinen Rahmen, nun wurde die Inszenierung in den großen Saal verlegt. Die Zuschauerzahl ist mit gut 300 wahrscheinlich ungefähr gleich geblieben. Allerdings verliert sich das Publikum jetzt ein wenig im weiten Haus. Leider hat man sich für eine Mikrofonverstärkung entschieden, was wahrscheinlich gar nicht nötig wäre, denn mit dem Dirigenten Christoph Breitler spielen die 2 Musikerinnen und 3 Musiker vom Orchester der komischen Oper im hochgefahrenen Graben so diesösenfreundlich, dass Manzel wohl auch ohne verständlich gewesen wäre.
Dirne mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die Dirne mit langem Halse. Schlappt wie die Biene am Hals ein Zöpfchen. Wollüstig wird sie den Schelm umhalsen, die Dirne.
Ein Mädchen im Matrosenanzug spielt mit dem Teddy die Gedanken des mondsüchtigen Pierrots nach. Das ist der Ausgangspunkt von Barry Koskys Inszenierung des Pierrot Linéaire. Und es ist beinahe ein Schock, wenn nach den vorher gespielten beiden düsteren Monologen von Samuel Beckett der Vorhang hochgeht, um den Blick freizugeben auf die leere, tiefe Bühne. Nicht ich und Rockabye kamen nämlich aus dem schwarzen Nichts und nach großem Lärm über das Publikum. In Nicht ich ist nur der grellrot geschminkte Mund Dagmar Manzels zu sehen, der ununterbrochen redet. Ein gehetzter Wortschwall, eine virtuose Wortkunstwerkkaskade.
Was? Wer? Nein! Sie! Winzig kleines Ding vor der Zeit, Gott verlassens Loch, keine Liebe, sprachlos ihr Leben lang, sogar allein nie laut heraus.
Erinnerungsmotive sorgen für eine tiefe Musikalität des Textes. Lachen, Schreien, wiederholte Begriffe, dazwischen Erinnerungen an grauenhafte Erlebnisse, die nie direkt benannt werden. Eine Frau erzählt in der dritten Person von irgendjemand, wahrscheinlich aber von sich selbst. Wie in einer Solopartita von Bach muss die Interpretin selbst für die Struktur sorgen, und das gelingt Dagmar Manzel perfekt. Jedes einzelne Wort ist verständlich, und doch rauscht der Sinn mal unverstanden vorbei, dann wieder blitzt das Grauen des Erlebten auf. Das reflektierte Licht der roten Lippen und der weißen Zähne leuchtet blendend in die Schwärze des Saals. Danach sitzt Dagmar Manzel in Rockabye als alte Frau im schwarzen Kleid auf einem Schaukelstuhl und wartet auf den Tod, der aber doch noch nicht kommen soll. Immer wieder fordert sie mehr, wenn die Erzählung zum Stillstand kommt. Auch hier zeigt sich Manzel als Virtuosin der gebundenen, genau kalkulierten Sprache Beckets. Eine direkte Verbindung zu Schönbergs Melodram Pyrolunaire gibt es nicht, doch hält Dagmar Manzel den Abend zusammen als das rätselhaft geheimnisvolle Kunstwerk einer herb charismatischen Schauspielerin.
Ein Schönberg- und Dagmar Manzel-Abend, ab jetzt an der Komischen Oper. Aus Berlin war das Uwe Friedrich. Und jetzt Kino. Die US-amerikanische Regisseurin Eliza Hittman erzählt in ihrem neuesten Filmdrama, wie es sich anfühlt, als Frau aufzuwachsen. Das Drama heißt, wirkt zunächst etwas kompliziert, niemals, selten, manchmal, immer. Es handelt von der ungewollten Schwangerschaft einer 17-Jährigen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Hab dich heute nicht in der Schule gesehen.
Ich war beim Arzt.
Was ist denn?
Frauenprobleme.
Wünschst du dir nicht auch manchmal ein Typ zu sein?
Klar, immer.
Das ist das wohl magischste Geräusch, das du je hören wirst.
Die Frau muss weg aus Pennsylvania und landet in New York. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Hittmans Film ist schon mit zwei großen Preisen ausgezeichnet. Das liegt woran?
Na, ich halte Eliza Hittmans Film wirklich für einen der bedeutendsten dieses seltsamen Kinojahres. Und der Film stach ja schon im Wettbewerb der Berlinale heraus, wo er den großen Preis der Jury gewonnen hat. Mit eben seiner ganz konsequenten Konzentration auf dieses junge Mädchen. Man hat es eben gehört, dass in New York einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt, weil sie eben in New York nicht die Zustimmung der Eltern braucht als 17-Jährige. Und es ist eben toll, wie nah die Kamera diesem jungen Mädchen Autumn da bleibt, für das das alles ein großes Abenteuer ist, ein unfreiwilliges.
Das steht und fällt also dann bestimmt mit der Heldin des Films. Wie kommt denn der Film jetzt also niemals selten, manchmal immer mit diesem komplizierten Titel an ihren Seelenzustand ran?
Also dieses Mädchen Autumn wird gespielt von Sydney Flanagan mit einer ganz großen, beeindruckenden Durchlässigkeit. Und die sagt eigentlich in diesem Film nur wenige Sätze. Dieses Mädchen ist ein ganz introvertiertes Wesen, eigentlich so typisch spätpubertär. Sie hat auch diese typisch pubertäre Körperlichkeit, ja, also dieses sich durch eine Welt zu bewegen, zu der man noch nicht so richtig gehört und der man sich nicht richtig zugehörig fühlt. Ja, und dann wird sie im Grunde, ist sie auch fremd in ihrer kleinen Stadt Pennsylvania. Sie kann sich ihrer Familie nicht anvertrauen über ihre Schwangerschaft. Sie wird von den Ärztinnen belogen. Das ist schon sehr hart über das Stadium der Schwangerschaft, was dann den Eingriff in New York komplizierter macht. Und das Zentrum des Films ist eine ungefähr 15-minütige Szene, die zeigt, wie Autumn in New York in einer Beratungsstelle ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin oder Psychologin führt. Und die Antwortoptionen sind eben diese filmtitelgebenden Worte, niemals selten, manchmal immer. Also zum Beispiel, hat sie ihr Partner jemals zum Sex gezwungen oder hat ihnen ihr Partner jemals Gewalt angetan? Niemals selten, manchmal immer. Und Autumns Antworten und auch ihr Schweigen, all das ist sehr beredt. Und ja, in dieser Situation bekommt sie dann endlich oder plötzlich mal eine Außenwahrnehmung von sich selbst.
Kommen Männer vor in dem Film?
Sehr wenige. Im Grunde nur ein Junge, den sie im Überlandbus kennenlernen.
Und wie wird die Stadt New York gezeigt? Mit welcher Ästhetik?
Das ist ganz beeindruckend, weil die Eliza Hittman hat mit ihrer Kamerafrau Hélène Louvard, einer ganz renommierten französischen Kamerafrau, eine ganz tolle, konsequente, halbdokumentarische Ästhetik entwickelt. Also wir nehmen die Stadt wirklich nur im Blick der beiden Mädchen wahr. Diese berühmte Skyline von New York, das ist hier nur so ein ganz kurzer, verwackelter Blick aus dem Überlandbus. Und ja, auch New York ist im Grunde eine einzige Zumutung, ein lautes, verkehrsdröhnendes Monster. Die Mädchen verbringen eben auch 2 Nächte in der Stadt ohne Unterkunft. Das heißt, sie treiben sich in Spielhallen rum, an öffentlichen Orten, in Bahnhofshallen. Sie sind nie allein, ständig der Großstadt ausgesetzt. Sie wirken schutzlos, aber Autumn und ihre Cousine verbindet eben auch eine große Solidarität. Und das ist auch das Schöne und letztlich auch das Tröstliche an diesem Film.
Was erzählt der Film, wenn er jetzt so auch spielt im Hier und Jetzt über die USA der Gegenwart?
Also ich finde, er erzählt ganz viel indirekt, weil er so eine leise, nachhaltige Art hat, die dann aber im Rückblick total beeindruckend ist. Wenn man den Film jetzt sieht, dann denkt man zum Beispiel schon an den Tod von Ruth Bader Ginsburg, die ja gerade verstorben ist, die berühmte Richterin am Supreme Court der USA, die sich ja vehement für das Recht auf Abtreibung eingesetzt hat. Und der Film verdeutlicht in dieser Hinsicht schon den Unterschied zwischen Stadt und Land sehr klar. Er ist auch eine Hommage, finde ich, an die pragmatischen Sozialarbeiterinnen und Ärztinnen in New York, die sich Autumns annehmen. Und er erzählt indirekt eben auch viel über das Geschlechterverhältnis, was es eben heißt, sich allein in New York als 17-Jährige zu bewegen, mit den Anmachen, mit dieser Schutzlosigkeit. Aber ich finde, es wird eben auch deutlich, dass Autumn, diese Heldin, diese beeindruckende Heldin, dass die durch den New York-Trip auch verändert wird und dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen selbstbewusster oder auch selbstbestimmter durch diese Gesellschaft in Zukunft dann bewegen wird.
Und was ist der Appell Richtung Frauenbewegung?
Naja, das Recht auf Abtreibung ist, glaube ich, eines, das im Grunde man nicht mehr diskutieren sollte. Und das macht dieser Film sehr klar. Und das ist im Grunde auch ein Skandal, dass sie da in Pennsylvania da die Zustimmung der Eltern braucht. Und das ist schon ein ganz klares politisches Statement.
Die Einschätzung von Katja Nikodemus über Niemals selten, manchmal immer von Eliza Hittman, jetzt in den deutschen Kinos. Menschen mit Handicap, sie leben ihre künstlerischen Ambitionen nicht weniger intensiv als alle anderen. Für sie gibt es einen besonderen internationalen Preis, den EUWARD der Münchner Augustinum-Stiftung. Er wird alle 3 bis 4 Jahre verliehen und in diesem Jahr im Haus der Kunst in München. Aus diesem Anlass wird in einer kleinen Ausstellung das Archiv des EUWARD gezeigt. Es versammelt all die Kunst von Menschen, überwiegend mit geistiger Behinderung, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden ist und eingereicht wurde. Da gibt es einerseits eine große Unbefangenheit in der Kunstproduktion und andererseits oft ein doch recht befangenes Rangehen der Kunstszene an die Werke. Julian Ignatowitsch hat darüber nachgedacht, ob an dieser Kunst überhaupt etwas anders ist.
Bevor die eigentliche Werkbetrachtung beginnt, sind ein paar Worte zur geschichtlichen Einordnung von Kunst im Kontext kognitiver Einschränkung nötig. Das Haus der Kunst stellt deshalb einen kurzen historischen Teil sinnigerweise vor die Präsentation des EUWARD-Archivs und nimmt das auch gleich zum Anlass, die eigene NS-Geschichte zu reflektieren. So sehen wir in einem dieser monumentalen Räume des nationalsozialistischen Baus nach den Plänen von Paul Ludwig Trost zunächst Fotos, Videos und Zitate der berühmt-berüchtigten Schmähschau »Entartete Kunst« aus dem Jahr 1937, die eben hier stattfand. Gequälte Leinwand, seelische Verwesung, krankhafte Phantasten, geisteskranke Nichtskönner, um nur 4 der verwendeten Begriffe wiederzugeben, die die damals ausgestellten Künstler genauso verunglimpften wie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Das muss in der Gegenwart freilich mitbedacht werden, bei einem Kunstpreis, der sich für die Inklusion von Menschen mit, verwenden wir einen Begriff, den die Betroffenen selbst verwenden, für die Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten einsetzt. Kurator Klaus Mecherlein hat den EUWARD ins Leben gerufen.
Was wir hier machen, ist ja, wir suchen eine Plattform, die diese Kunst auch in gewisser Weise einen Rahmen gibt, den sie verdient, eine gewisse Wertschätzung. Und der Kontext ist ganz wichtig. Der Kontext Museum ist wichtig, um diese Kunst wahrzunehmen. Denn wenn Sie die irgendwo versteckt in einem Sparkassenfoyer oder sowas ausstehen, was natürlich über viele Jahre auch nicht anders möglich war, was passiert ist, dann ist das was ganz anderes, dann sehen Sie gar nicht die Qualität. Und die Arbeit, die zu tun gibt, ist auch die inhaltliche Aufarbeitung. Was sind das für Künstler? Wer ist der Mensch? Was will der sagen? Woran arbeitet der?
Diesen Kontext Museum hat man mit dem Haus der Kunst also gefunden. Schon seit 2000 fanden hier im Abstand von 3-4 Jahren Ausstellungen des Euwart statt. Zwischenzeitlich wechselte man ins Buchheim-Museum in Bernried am Starnberger See. Jetzt ist man, auch auf Initiative des neuen künstlerischen Leiters Andrea Lissoni, wieder zurück. Bevor allerdings im Frühjahr des nächsten Jahres eine große Ausstellung mit den prämierten Kunstwerken zu sehen ist, zeigt man jetzt zunächst das Euwart-Archiv. Mit 156 Künstlern, deren Bilder im Wechsel an eine große Wand projiziert werden.
Was wir, glaube ich, noch viel stärker verstehen müssen, ist nicht das Exotische dieser Sache, dass da Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung etwas machen. Es geht in diesem Falle um eine Form der künstlerischen Produktion, die aus anderen Wurzeln schöpft, die aus dem tiefen Menschsein, aus dem Verständnis von Menschsein schöpft. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, ein Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung hat natürlich aufgrund seiner Einschränkung, seiner besonderen, ich nenne es mal biografischen Voraussetzung, einen ganz anderen Zugang zur Welt. Eine gewisse Offenheit für ganz andere kreative Wurzeln, weil man nicht so auf dem intellektuellen Pfad unterwegs ist.
Die Kunstwerke sind so vielfältig wie die Preisträger und Bewerber. In diesem Jahr wurden ausgezeichnet der Schweizer Felix Brenner, der psychedelische Selbstporträts in grellen Farben und mit zahlreichen biografischen Anspielungen schafft und damit auch seine Vergangenheit zwischen Drogensucht und Therapie thematisiert, der Kölner Andreas Maus, der in kleinteiligen Künstlerbüchern mit Illustrationen und Texten die Geschichte des Nationalsozialismus rekonstruiert, und der Niederländer Ka Hang Mui, der in intensiv kolorierten Buntstiftzeichnungen Fantasiewelten und surreale Landschaften entwirft. Allen Werken gemein ist eine Direktheit und Hingabe, fernab jeglicher strategischer Vermarktungsüberlegungen. Fürs Museum oder gar für den Markt arbeiten die gezeigten Künstler eher nicht. Ob irgendwann auch die Abgrenzung zur etablierten Kunst aufgehoben wird, sprich ob Felix Brenner vielleicht irgendwann neben Gerhard Richter hängt, als gleichwertige künstlerische Position, solche Fragen sind längst nicht beantwortet und müssen verstärkt diskutiert werden.
Julian Ignatowitsch über das Euwart-Archiv präsentiert im Münchner Haus der Kunst. Und nun die Kulturmeldungen. Der argentinische Comiczeichner Kino ist tot. Mehr von Anja Reinhardt.
Joaquin Salvador Lavado, besser bekannt als Kino, war vor allem für die Figur der sechsjährigen frechen Mafalda bekannt. Dicke schwarze Mähne, Schleifchen im Haar und immer eine Frage auf den Lippen, die die Erwachsenen aus dem Konzept bringt. So funktionierten die Mafalda-Comics, die in 26 Sprachen übersetzt wurden und bis heute beliebt sind. Erfunden hat Kino die Figur Mitte der 1960er Jahre, wie er erzählt hat.
Sie entstand durch den Auftrag einer Werbeagentur, eine komische Geschichte. Eine Firma für Haushaltsgeräte wollte Schleichwerbung mit einem Familiencomic machen. Damals waren die Peanuts sehr angesagt, also Charlie Brown und Snoopy und die anderen. Und ich wollte etwas ganz Ähnliches machen.
Der 1932 in Mendoza geborene Kino begann schon früh zu zeichnen, veröffentlichte zunächst in Zeitungen, später wurden dann Bücher daraus. Nach dem Militärputsch in Argentinien floh Kino 1976 nach Italien. Da durfte seine nonkonforme Mafalda in seiner Heimat schon nicht mehr publiziert werden. 1990 wurde er spanischer Staatsbürger, kehrte aber nach dem Ende der Diktatur in Argentinien immer wieder in seine Heimat zurück. Gestern ist Kino im Alter von 88 Jahren in Mendoza gestorben. Die Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hat sich gestern zu Ergebnissen geäußert, die eine von den Filmfestspielen in Auftrag gegebene Studie nun liefern. Wir haben gestern schon in Kultur heute über diese Studie zu NS-Verstrickungen des ersten Berlinale-Leiters Alfred Bauer berichtet. Der Historiker Tobias Hof vom Institut für Zeitgeschichte hat dazu geforscht und herausgearbeitet, dass Bauers Rolle in der Reichsfilmintendanz zur NS-Zeit bedeutender war als bislang bekannt. Bauer hat das selbst erfolgreich verschleiert. Trotzdem bleibt die Frage, warum diese Vertuschung überhaupt funktioniert hat. Tobias Hof dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Die ganze NS-Filmbranche war sehr komplex, sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen waren beteiligt daran. Die Reichsfilmintendanz selber war nicht unbedingt auf dem Fokus von vielen Leuten nach 45. Das fokussierte sich sehr, sehr viel auf Goebbels, auf die Abteilung Film im Reichspropagandaministerium dergleichen.
Nochmal die Causa Bauer, das war Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach uns in den Informationen am Abend mit Sandra Schulz, unter anderem Neues vom Brexit-Streit.